Meine Lieben, das funktioniert schon, gell? Hört es mir alle hinten? Ich konnte es hier nicht feststellen. Schön, dass ihr da seid, dass euch die Stunde antut, was zu hören. Soll ja über Gnade gehen. Gnade ist so das Thema für diese Stunde. Ich will mir nur ganz kurz vorstellen, für die, die mich nicht kennen. Ich glaube, ich bin schon das fünfte Mal jetzt da. Also einige werden mich kennen, die auf der Osterkonferenz regelmäßig sind. Ich bin Hans-Peter Reuer und bin eben aus Österreich, was man auch leicht hört, nicht weit von Salzburg, so eine Skistadt, Schladming, nebenbei ist Ramsau, da komme ich eigentlich her. Und bin ja relativ viel unterwegs auf Reisedienst und ein Ort, wo ich gern hinfahre, ist hierher, die Hensoldshöhe. Ich schätze die Arbeit hier sehr und gerade die Osterkonferenz finde ich immer sehr wertvolle Konferenz aus verschiedenen Gründen. Bin auch verheiratet, heuer schon 25 Jahre und habe drei Kinder, die sind auch schon 21, 20 und 16. Die 20 Jahre hat heute Geburtstag, die Lisa. Und ansonsten, wenn was mehr interessiert vom Leben und so weiter, heute Abend ist das Thema, da soll und werde ich dann einfach aus meinem Leben erzählen, die Entwicklung. Ich werde heuer auch 50, schon wieder Jubiläum, gell. Auf jeden Fall möchten wir einfach zuerst mit Gebet beginnen und dann steigen wir gleich in das Thema ein. Das Schöne ist, wir haben, wenn wir es ausnützen, eine ganze Stunde Zeit. Ich glaube nicht, dass ich eine Stunde reden werde, aber wir haben zumindest die Zeit dafür, darum brauche ich nicht stressen oder schnell reden. Und vielleicht bleibt zum Schluss noch auch für Fragen, entweder im Plenum oder dann auch privat, wenn du zu mir kommst, kannst gerne Fragen stellen noch zu dem Thema oder was immer. Ich bete noch kurz miteinander und dann steigen wir gleich Vollgas ein in unser Thema. Vater, wir möchten dir danken jetzt für die Stunde, die du uns schenkst, um auf dich und dein Wort zu achten. Danke, Herr, dass Gnade ein gewaltiges Konzept ist, dass das der Grund ist, warum wir überhaupt hier stehen, dass es der Grund ist, warum wir Gemeinschaft mit dir haben können, weil du ein gnädiger Gott bist. Und Herr, es ist ein Wort, das wir so oft gebrauchen und sehr oft sind uns aber die Konsequenzen daraus gar nicht bewusst. Die Größe der Gnade, die Einzigartigkeit der Gnade, und dafür danke ich dir. Herr, so sprich du zu uns in deiner Liebe und darauf wollen wir bauen und vertrauen. Amen. Kann mich jeder gut verstehen so, hoffentlich. Ich bemühe mich auch, Deutsch zu sprechen, was ich ja oft tun muss. Von C.S. Lewis gibt es ein Zitat, wurde geschrieben auf einer Konferenz in England. Da gab es ein Meeting über verschiedene Religionen, vergleichende Religionswissenschaft. Und die verschiedenen Fachleute debattierten, warum das Christentum einzigartig ist oder was das Christentum einzigartig macht in all den Religionen, die es auf der Welt gibt. Und die Professoren debattierten am runden Tisch und C.S. Lewis kam hinein und er hörte, worüber sie debattierten, die Einzigartigkeit des Christentums, und er sagte, die Frage ist ganz leicht zu beantworten: Es ist die Gnade. Es ist die Gnade, die das Christentum einzigartig macht und heraushebt von allen anderen Religionen. Die erste Frage ist, wozu brauchen wir Gnade überhaupt und was ist es? Dazu müssen wir einmal feststellen, wozu Gott den Menschen überhaupt geschaffen hat. Der dreieinige Gott, und an den glauben wir, hat ja in sich selbst bereits immer Gemeinschaft gepflegt. Gott der Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, Gott ist sozusagen die erste Universität. Universität kommt von zwei Wörtern: Unity in Diversity, Einheit in der Vielfalt. Und Gott ist die erste Einheit in der Vielfalt als der dreieinige Gott. Er hat in sich immer schon Gemeinschaft gepflegt. Und als er den Menschen schuf in seinem Ebenbild, hat er den Menschen auch als Gemeinschaftswesen geschaffen. Das heißt, Gemeinschaft zu pflegen ist nicht nur Teil des Menschseins, sondern es ist das Menschsein. Und als der Mensch geschaffen war von Gott für die Gemeinschaft mit Gott und untereinander, war es eine Beziehung ohne Scham. Er schämte sich nicht, ohne Berechnung, nur Freude. Was dann geschehen ist im sogenannten Sündenfall, der Mensch ist hinausgegangen aus dieser Gemeinschaft. Er hat sie verlassen und die Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. Das heißt, der Mensch wollte nicht nur Ebenbild Gottes sein, der Mensch wollte Abbild Gottes sein. Er wollte ohne Gott sein, wie Gott. Und diese Trennung, diese Abnabelung des Menschen von Gott, das nennt die Bibel, wie wir wissen, Sünde. Interessant ist jetzt darüber nachzudenken, wäre Adam und Eva nie in Sünde gefallen? Das heißt, würden wir bis heute in einer perfekten Welt leben? Dann wüssten wir nichts über Gnade. Weil Gnade ist ein bedeutungsloses Konzept in einer vollkommenen Welt. In einer vollkommenen Welt braucht es keine Gnade. Ich sage damit nicht, dass der Sündenfall gut war. Was ich sage ist, dass nur durch den Sündenfall wir überhaupt wissen, wie gnädig Gott ist. Sonst wüssten wir es nicht. Wichtig ist auch, bevor wir über die Definition von Gnade reden, die Definition von Sünde, diese Abnabelung. Leider ist es ja so, übrigens, ich habe mir vorgenommen, ich rede über Sünde nicht mehr, es sei denn, ich habe Zeit zu erklären, was ich damit meine. Weil Sünde ist heute derartig missverstanden, weil vielleicht wird nicht mehr viel geredet darüber, ich weiß es nicht genau. Aber es ist extrem missverstanden, das weiß ich. Generell, wenn du Leute fragst, was ist Sünde? Generelles Verständnis ist, Sünde ist das, was attraktiv ist, aber es ist blöderweise verboten. Und wenn du es dann trotzdem tust, dann bist du ein Sünder. Zum Beispiel, du willst abnehmen, ein paar Kilo, glaubst du sollst weniger haben, und du nimmst dir vor, keine Schokolade zu essen, aber dann liegt in der Küche eine Riesenschokolade, eine Milke von einem Freund und du kannst nicht widerstehen, isst sie, dann hast du gesündigt. Oder in Deutschland fährst mit dem Auto, ich liebe in Deutschland Auto fahren, zumindest da, wo es keine Beschränkungen gibt. Und da fährst lustig 200, das ist super. Aber wenn ich in Österreich so weiterfahre, komme ich nicht allzu weit, dann werde ich angehalten. Es ist attraktiv, so schnell zu fahren, aber es ist verboten und darum bin ich ein Verkehrssünder. Das heißt, Sünde wird definiert nach dem, was attraktiv, aber verboten ist. Aber dieses generelle Verständnis von Sünde bringt uns auf eine ganz falsche Spur. Um Sünde zu verstehen, und ich möchte euch auch ermutigen, das Freunden zu erklären, musst du mal alle moralischen Vorstellungen vergessen über Sünde. Weil Sünde in ihrem Wesen ist kein moralischer Maßstab, sondern es beschreibt ganz einfach das Hinausgehen des Menschen von Gott. Der Mensch trennt sich von Gott. Ich werde dann auch gefragt, ja, was ist eigentlich so schlimm dran, wenn ich mich von etwas trenne? Man trennt sich ja ständig von etwas, warum ist das so tragisch? Einer sagt zum Beispiel, ich habe mich letzte Woche von meinem Auto getrennt, habe es in den Graben gefahren, es war ein finanzieller Verlust, aber ich lebe trotzdem noch. Der andere sagt, ja, ich habe mich von meiner Frau getrennt, war zwar schlimm, aber ich bin immer noch da. Was ist so schlimm, wenn ich mich von Gott trenne? Nun, der Unterschied ist der, wenn du dich von Gott trennst, ist es nicht ein materieller Verlust oder eine verletzte oder zerstörte Beziehung, sondern Wenn du dich von Gott trennst, trennst du dich vom Schöpfer allen Lebens. Und hier ist das Problem. Wenn du dich nämlich vom Schöpfer des Lebens trennst, der Leben gibt, dann bist du nur noch tot. Und das ist das Problem. Das heißt, ein Mensch, der sich von Gott trennt, ist tot. Und die Bibel nennt es, er ist tot in der Sünde. Was ist die Sünde? Das Weggehen vom Schöpfer des Lebens. Im Römer 5, Vers 12 ist es so schön formuliert vom Apostel Paulus, der sagte: Darum, wie durch einen Menschen die Sünde, Singular, Einzahl, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Warum? Weil das Weggehen von Gott ist der Tod, weil Gott das Leben gibt. Wie durch Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir haben uns von Gott entfernt. Das ist unser Problem. Das heißt, ein Mensch, der getrennt ist von Gott, kann zwar als körperlicher Mensch leben, aber er ist tot als Mensch. Denn der Mensch wurde geschaffen, um in Beziehung mit seinem Schöpfer zu leben. Die Frage, die man dann manchmal bekommt, ist: Ja, wird Gott mich bestrafen, wenn ich ein Sünder bin? Oder wird Gott mich vielleicht sogar töten, wenn ich ein ganz wilder Sünder bin? Die Antwort ist nein. Gott tötet keinen einzigen Sünder. Denn die Sünde hat dich bereits getötet. Die Sünde tötet den Menschen. Darum übrigens, sogar in den USA gibt es auf Selbstmord keine Todesstrafe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil ein Mensch, der sich selbst umbringt, muss nicht mehr umgebracht werden. Warum muss Gott keinen Sünder töten? Weil die Sünde uns bereits getötet hat. Darum lesen wir im Römer 6, Vers 23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus. Es ist nicht der Lohn Gottes der Tod, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, die Sünde ist das Problem. Unser Weggehen von Gott, das hat den Menschen getötet, das ist Sünde. Als Beispiel, zum Beispiel, wenn ich sage, mach mal das Licht an und mach das Licht aus und mach die Finsternis an. Musst du jetzt nicht machen. Wie viele Schalter muss der bedienen? Nur einen. Wenn du das Licht, ist es automatisch finster, weil die Abwesenheit von Licht ist Finsternis. Wie ist es jetzt mit Gott und Sünde? Nimm Liebe weg aus dieser Welt, was hast du übrig? Hass, Einsamkeit, Gemeinheit. Frage: Wer hat den Hass erfunden? Die Antwort ist niemand. Indem du Liebe wegerklärst, bleibt nur noch der Hass übrig. Die Abwesenheit von Liebe bedeutet Hass. Ich habe euch einen kleinen Clip eingespielt, kannst ihn abspielen. Der ist vom kleinen Einstein. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber was er sagt, stimmt auf jeden Fall.
Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist
Wenn man über Sünde und Gnade nachdenkt, die Sünde hat eine innere Logik. Weil wir uns von Gott getrennt haben und Gott ist Liebe, darum haben wir so viel Hass auf dieser Welt. Weil wir uns von Gott getrennt haben und Gott ist Licht, darum gibt es so viel Finsternis in dieser Welt. Weil wir uns von Gott getrennt haben und Gott ist Leben, darum gibt es so viel Tod in dieser Welt. Und darum interessant, der Apostel Johannes beschreibt es mehrere Male, wir sterben nicht für unsere Sünden, sondern Johannes schreibt mindestens 3 oder 4 Mal, in Johannes 8 kannst du es nachlesen, wir sind gestorben oder wir sind tot in unseren Sünden. Das heißt, die Sünde hat uns getrennt von Gott. Nun, was verbindet uns wieder mit Gott? Und das ist Gnade. Versöhnung, die aus Gnade kommt. Im Johannes 1, Vers 16 und 17 lesen wir, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist aber durch Jesus Christus geworden. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Was genau ist Gnade? Wir reden oft über Gnade, obwohl wir vielleicht nicht immer wissen, was es bedeutet. Das ist auch okay so. Aber wenn man mal genauer hinschaut, stellt man fest, wenn man über Gnade nachdenkt, die Gnade Gottes ist weder logisch, sie ist auch nicht vernünftig und was das Problem ist mit Gnade ist, sie ist nicht gerecht. Das hat die Juden schon auf die Palme gebracht, weil die konnten nicht verstehen, warum der, falls Jesus der Messias ist, so dachten sie, warum kommt er nicht zu uns, den gerechten Pharisäern? Warum treibt er sich rum mit Steuereintreibern, Zöllnern und Prostituierten? Das hat sie irritiert, weil Gnade irritiert. Und das ist nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Man fragt sich bei vielen diesen Leuten, unseren Vorbildern im Glauben, warum die da in dem Buch stehen. Wenn du da nur ein bisschen durchliest, der Noah, so beginnt es schon, der hat sich gleich mal betrunken, nachdem er den Altar gebaut hat. Jakob war ein Lügner, Moses war ein Mörder, so wie David und Paulus. Simson, der liebte die Huren, noch schlimmer, er hatte lange Haare. Hoseas Frau war eine Prostituierte, Rahab war eine Prostituierte, Elia war ein Selbstmordkandidat, Jeremia, der war depressiv. Jona rannte weg von Gott, Jesaja predigte nackt, mache ich heute nicht. Aber wir schauen alle auf die auf. Dann liest du weiter, der Petrus, der war jähzornig, Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen beim Beten, Simeon war fanatisch, Nathanael war zynisch, die Martha hat sich um alles zerzorgt, Maria war faul, die Samariterin, die schlief mit mehreren Männern und Matthäus war ein Dieb. Und wenn du das so durchschaust, die Liste, da gibt es noch viel mehr, wisst ihr, was wir von diesen Geschichten lernen? Und das ist das Wesentliche. Gnade hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Niemand kann sich Gnade verdienen oder erwerben, mit brav oder tüchtig oder was immer sein. Gnade ist ein Geschenk von Gott, du kannst es nur annehmen. Und als Empfänger der Gnade, und das ist das Fantastische, stehen wir alle gleich da. Aber das irritiert uns. Das Kreuz, hat jemand mal gesagt, ist der große Gleichmacher. Und darum ist Gnade so einzigartig. Und jetzt komme ich zum Eigentlichen, was ich heute ansprechen will. Gnade ist, und da würden wir alle übereinstimmen, das größte Geschenk Gottes an uns Menschen. Paradoxerweise ist Gnade gleichzeitig die gefährlichste Lehre des Christentums. Warum? Die von euch in der Verkündigung stehen, die wissen jetzt genau, wovon ich rede. Im Alten Testament, da hattest du das Gesetz des Mose, da hattest du Regeln, die dir halbwegs vorgegeben haben, so soll's Leben ungefähr aussehen. Dass sich niemand dran gehalten hat, richtig, das ist ein anderes Thema.
Aber man wusste, so sieht es ungefähr aus. Im Neuen Testament ist aber nicht mehr das Gesetz Mose bestimmend, sondern die Gnade. Das heißt, es geht nicht darum, Regeln zu befolgen und dann bist du okay, sondern es geht darum, aus Gnade in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Sieh dir, Sünde ist der Zerbruch der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Versöhnung und Gnade ist die Wiederherstellung dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und jetzt kommt das Problem von Gnade. Wenn wir als begnadete Menschen nicht in Gemeinschaft mit Gott leben, dann wird Gnade sehr leicht missverstanden als ein Freibrief zu sündigen. Wenn wir nicht in Gemeinschaft mit Jesus leben, dann bedeutet Gnade, und ich kenne einige Christen, die würden das so sagen, Christ sein, begnadigt zu sein, kein Gesetz mehr, das bedeutet keine Regeln, ich bin begnadigt, ich kann tun und lassen, was ich will, eine Art Pseudo-Freiheit. Und wir missverstehen den neuen Bund als einen Freibrief zum Sündigen. Ich kann sündigen, denn ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz. Dann passiert sogar, dass wir Gnade missbrauchen, um unseren egoistischen Lebensstil zu rechtfertigen. Ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz, sagt Paulus. Ich bin unter Gnade. Und so kann ich tun und lassen, was ich will. Alles ist erlaubt. Und es ist sehr oft sehr egozentrisch. Darum versteht man, wenn manche Kirchengemeinden die Gnade gepredigt haben und sehen dann, das ist ein Chaos. Das läuft uns aus den, wir können es nicht mehr kontrollieren, gehen sie zurück zum Gesetz und es wird wieder Gesetz gepredigt. Ich verstehe die Motivation, die daherkommt, weil Gnade missbraucht wird. Das heißt, Pfarrer predigen jeden Sonntag die einzigartige Gnade und was die Zuhörer hören ist, ich kann tun, was ich will. Und ich bin schon oft beschuldigt worden, zu viel Gnade zu predigen, weil ich damit einen Freibrief zur Sünde gebe. Nun wisst ihr, was interessant ist, und das ist meine Botschaft. Der Apostel Paulus im Neuen Testament, der gibt der Versuchung, das Gesetz zu predigen, nicht eine Minute nach, auch wenn sie missbraucht wird. Paulus fordert die Christen vielmehr auf, dass sie mit Jesus leben sollen, dass sie erkennen sollen, dass Christus in ihnen lebt, um ihnen neues Leben zu geben, dass Jesus gekommen ist, um ihnen ein neues Herz zu geben. Manchmal ist es so, dass Christen zwar in den Himmel wollen, aber kein Interesse an Jesus haben. Dass Gott liebt mich, ja, das gefällt mir. Gott vergibt dir all deine Sünden, ja, das gefällt mir auch, aber mit meinem Herz, da will ich nicht allzu viel ändern, das ist okay so. Ende vom Gesetz, ja, unbedingt, aber mich im Reich Gottes interessieren, nicht unbedingt. Und ein negatives Beispiel haben wir im Neuen Testament, ein extremes, das ist nämlich die Kirchengemeinde in Korinth. Sie haben von Paulus nur jene Dinge gehört, die ihnen gefallen haben, und sie ignorierten jene Dinge, die sie ihnen nicht gefallen haben. Und Freunde, diese Tendenz ist in uns allen. Nur das zu hören, was mir gefällt, und sorgfältig zu ignorieren, was uns nicht gefällt. Und dabei ist wichtig zu verstehen, Gnade befreit uns nicht für Sünde, sondern Gnade befreit uns von Sünde. Gnade ist kein Freibrief, um zu sündigen, sondern Gnade ist Gottes Möglichkeit, von Sünde frei zu werden. Und da will ich als nächstes euch zeigen, wie Sünde sichtbar wird in unserem Leben. Es ist vielleicht gut zu unterscheiden, die Sünde Einzahl, Trennung von Gott, und die Sünden Mehrzahl, wie macht sich diese Sünde jetzt bemerkbar, wie wird sie sichtbar in unserem Leben? Und um die Sünde, das Gesicht der Sünde zu verstehen, ist es gut, wenn man mal anschaut, wie wir ursprünglich gedacht waren. Und ich nehme da nur ein paar Verse aus dem ersten Kapitel der Bibel, aus 1. Mose 1. Und ich möchte euch vier Dinge zeigen, wie Gott uns geschaffen hat und wie das korrupte Bild, das Gegenteil davon aussieht. Im 1. Mose 1, 26 lesen wir Folgendes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel der Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und so weiter. Vier Dinge, die wir aus diesen kurzen Versen lernen. Erstens, Gott hat uns erschaffen, um kreativ zu sein. Was wir zu diesem Punkt über Gott wissen, Gott ist wahnsinnig kreativ. Er schuf das Universum, die Sterne, die Erde, die Tiere, die Pflanzen. Und wenn wir im Bilde Gottes geschaffen sind, wie die Bibel es sagt, dann sollten wir erwarten, dass auch wir Menschen wahnsinnig kreativ sind. Und das sind wir auch. Aber wie sieht diese Kreativität nun aus, nachdem der Mensch Sünde gewählt hat? Nachdem der Mensch von Gott weggegangen ist? Nachdem er korrupt geworden ist? Dann sieht Kreativität so aus, dass wir nicht mehr kreativ aufbauen, sondern kreativ zerstören. Dass wir nicht mehr ehrlich miteinander umgehen, sondern uns rechtfertigen. Und wisst ihr was, Freunde? Die menschliche Natur ist nie kreativer als da, wo wir versuchen, uns selbst zu rechtfertigen. Wir sind Meister darin. Zum Beispiel, nur damit ihr wisst, was ich meine, angenommen auf einer Skala von 1 bis 10, du weißt, 1 ist das, was richtig ist, und 10 ist das, was du weißt, das ist falsch. Wir haben die Kreativität, uns von 1 bis nach 10 zu bewegen, ohne die Gefahr zu bemerken. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Wir rechtfertigen jeden kleinen Schritt. Wenn wir dann auf 10 sind, sind wir schockiert, weil wir das nie wollten. Wir fühlen uns als Opfer, weil wir die kleinen Schritte nicht erkannten. Und dann hören wir diese Sprüche, die sagen, ich kann nicht verstehen, wie ich jemals so etwas tun konnte. Ein Beispiel Ehebruch. Du bist verheiratet, hast eine Frau. Deine Überzeugung ist, ich will meiner Frau treu sein. Das ist deine Überzeugung, 1. 10 ist, fremd zu gehen, mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen. Das ist falsch. Wisst ihr, wie das funktioniert von 1 bis 10? Du bist auf 1, bist deiner Frau treu. Aus welchen Gründen dann immer, darauf will ich jetzt nicht eingehen, trifft man eine andere, zu Hause geht es gerade nicht mehr so gut, und da funkt irgendwie und sagt man, na, nie. Aber ich trinke heute mal einen Kaffee miteinander. Kaffee trinken mit jemandem ist ja nicht schlecht, nicht? 1, man rechtfertigt es. Ich trinke ja mit vielen Menschen Kaffee. Schritt 2 ist dann, gehen wir mal miteinander ins Kino. Man geht ja auch mit Kindern ins Kino. Warum soll ich mit der ins Kino gehen? Wir verstehen uns halt gut, ist ja nichts Schlimmes dabei. Und so bewegen wir uns von 1 nach 2 nach 3. Wir rechtfertigen jeden Schritt. Und dann sind wir bei 10 und dann sind wir schockiert. Wo bin ich hingekommen? Wir sind brutal kreativ, wenn wir uns selbst rechtfertigen. Oder oft Dinge, die man sagt zu Mitarbeitern, zu den engsten Personen in der Familie. Man nennt das in der Psychologie ein Freudsche Versprecher, wo man sagt, wie konnte ich das nur sagen? Ja, weil von 1 bis 10 habe ich meinen Zorn dem anderen gegenüber gerechtfertigt. und haben nie vergeben. Das Interessante ist ja, dass eigentlich, ich kenne keinen, der jetzt der böse, falsche, gemeine Typ sein möchte. Muss man einen Film im Fernsehen anschaust, da gibt es ja immer diese gemeinen, hinterhältigen, unguten Typen da. Niemand will der sein. Weil wer wollen wir sein? Wir wollen der Held sein, der Retter, der Verständnisvolle. Wie kann es dann sein, dass wir von 1 nach 10 kommen, zu dem gemeinen, verletzenden, zerstörenden Typen? Antwort ist ganz einfach. Wir sind wahnsinnig kreativ. Punkt Nummer 2, was wir aus diesen, also Gott ist kreativ, er hat uns kreativ erschaffen. Der zweite Punkt, Gott hat uns erschaffen mit Autorität und Kraft. Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan, herrscht über sie. Wir sind geschaffen als Wesen mit Autorität, diese Welt zu beherrschen. Wir sollten Leben schaffen, schützen, gestalten. Wie sieht nun die korrupte Version aus? Wenn Gott uns die Autorität gegeben hat, wie sieht der korrupte Mensch aus? Er missbraucht seine Autorität nicht nur um zu bauen, sondern auch zu zerstören. Nicht nur den Planeten Erde, sondern auch Beziehungen zu zerstören. Das ist, weil Gott uns geschaffen hat mit Autorität. Wenn es korrupt wird, haben wir es weiter, aber im negativen Sinn. Drittens, Gott hat uns geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das ist bereits der dreieinige Gott. Spricht und sagt, so wie wir in Gemeinschaft leben, sollen die in Gemeinschaft leben. Gott ist keine Monade. Das ist kein Gott, der alleine lebt. Er war immer in Gemeinschaft. Er ist ein Beziehungswesen. Im Johannes 17, 24, ein wichtiger Vers, da betet Jesus und sagt, mein Vater hat mich geliebt vor der Grundlegung der Welt. Darum ist Gott Liebe. Gott ist nicht Liebe wegen Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Darum ist Gott nicht Liebe. Gott ist Liebe, weil er hat seinen Sohn geliebt bereits vor der Grundlegung der Welt. Darum ist Gott Liebe. Er hat immer geliebt, auch bevor er den Menschen schuf. Wie sieht nun dieses Beziehungswesen, dieses Liebewesen, wie Gott uns geschaffen hat, in ihrer Korruption aus? Indem wir andere verletzen, Beziehungen zerstören, ein falsches Selbstbild haben, ein falsches Bild vom Nächsten haben und ein falsches Bild von Gott haben. Ein entstelltes Bild. Das geschieht, wenn das korruptiert wird. Viertens noch, ein letztes. Wir lesen aus 1. Mose, Gott hat uns auch als sexuelle Geschöpfe erschaffen. Seid fruchtbar und vermehrt euch, war das erste Gebot. Habt Sex miteinander und macht Babys, heißt das auf Deutsch. Gott hat uns Kreativität geschenkt, Autorität und Beziehungen. Und Gott hat uns die Sexualität geschenkt, in besonderer Weise für zwei Menschen, um ihre Liebe ausdrücken zu können und um Leben zu erzeugen. Ohne Sex wäre niemand von uns heute hier. Sexualität ist eine Gabe Gottes, ein heiliger Akt. Wie sieht Sex nun aus, wenn es korruptiert wird? Genau das, was wir in der Welt sehen. Indem wir das, was schön und heilig ist, dreckig und billig verkaufen. Das ist die korrupte Version. Die säkulare Welt spricht ja viel über Sex, aber oft nicht hilfreich. Und die Kirche sollte es wieder viel mehr lernen, über Sex zu reden, denn es ist ein großes Kapitel in der Bibel und ein Geschenk Gottes. Also wir haben jetzt vier Dinge. Gott hat uns geschaffen als Wesen, die kreativ sind, als Wesen, die Autorität haben, als Wesen, die in Beziehungen stehen und als sexuelle Wesen. Und jetzt ist faszinierend, im 1. Korintherbrief, die Christen in Korinth, da in Griechenland, die sind in allen vier Punkten total korrupt geworden. Ich lese euch vor, wie es den Christen so ging in Korinth. Ich weiß nicht, ob uns das allen so bewusst ist, aber erstens, sie haben nicht in positiven, erbaulichen Beziehungen gelebt. Wir lesen im 1. Korinther 1, Verse 10 bis 12, da sagt Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien. Vers 11, denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber Kephas, ich aber Christus. Die ersten Gemeindespaltungen. Sie haben verschiedene Gemeinden gegründet, Konfessionen gegründet. Die sagen, wir sind die Paulusgemeinde, na, wir sind die Apollosgemeinde, die Petrusgemeinde, wir sind die Christusgemeinde, das ist die beste. Wisst ihr, die Vielfalt der Gemeinden ist entweder unsere größte Stärke oder unsere größte Schwäche. Abhängig, ob ich die Vielfalt Gottes, ob ich die Gemeinden als Vielfalt verstehe oder ob sie sich gegenseitig ausspielen. Die Christen in Korinth haben sich gegenseitig ausgespielt. Sie haben sich gespaltet und jeder hat gesagt, unsere ist die richtige. Das war eine Sache in Korinth. Das zweite: In dieser Gemeinde gab es sexuelle Perversion, und zwar im Kapitel 5, Vers 1, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch herrscht, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Ungläubigen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Da hat einer, der in der Christengemeinde lebt, mit seiner Mutter geschlafen, Stiefmutter wahrscheinlich. Und Paulus spricht das hier an. Es gab damals in Korinth die Tempelprostitution. Die heidnische Religion damals hat Prostitution als religiösen Akt verstanden. Das ist Religion, gemacht von Männern für Männer. Und die Christen dachten sich, okay, das klingt gut. Wenn das ein religiöser Akt ist, wenn es gut genug für die ist, ist es für uns auch nicht schlecht. Das heißt, diese sexuelle Perversion wurde nicht nur toleriert, sondern gefeiert. Das war die Gemeinde in Korinth. Drittens, die Glaubensgeschwister haben sich gegenseitig vor Gericht gezogen. Da lesen wir Kapitel 6, Vers 1. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Das heißt, Christen haben sich gegenseitig vor den heidnischen Gericht gezogen und dort ihre Streitigkeiten vor der Welt geregelt. Anstatt zu vergeben, haben sie nur auf den eigenen Vorteil geschaut und vor der Welt gestritten, öffentlich. Viertens, beim Abendmahl, das sie gefeiert haben, haben sie sich betrunken und vollgegessen. Du kannst nachlesen im Kapitel 11, Vers 17 bis 22. Das Abendmahl sollte die Gläubigen einigen. Aber es hat sogar in Korinth die Gläubigen dort gespalten. Warum? Früher war Abendmahl nicht so eine armselige Hostie wie heute und ein Schluck Fruchtsaft oder was, sondern das war ein Buffet und richtiger Wein. Das war noch richtiges Essen. Und was geschehen ist, einige kamen früher, haben sich vollgesoffen und vollgegessen. Und die, die später kamen, fanden nur noch ein leeres Buffet. Und Paulus hat gesagt, das ist nicht gut, was ihr da treibt. Freunde, das waren die Christen in Korinth. Eine Frage an dich. Wie würdest du eine Christengemeinde bezeichnen, die gegenüber von eurer von mir aus ist, sind drei Straßen weiter? Und die Mitglieder dieser Kirchengemeinde betrinken sich jedes Mal beim Abendmahl, zumindest die Hälfte. Sie gehen miteinander vors Gericht. Sie leben sexuell pervers und verursachen dauernd Spaltungen in ihren Gemeinden. Wie würdest du solche Gemeinden beurteilen? Und wisst ihr was, das ist das Unglaubliche. Wisst ihr, wie Paulus diese Christen nennt? Meine Heiligen. Ich lese euch vor im ersten Kapitel. 1. Korinther 1, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbartwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wisst ihr was? Es ist fast schockierend. Wenn du dann liest, was er weiterschreibt, warum nennt er sie so? Wisst ihr, was heilig heißt? Die Geheiligten oder die Heiligen, das heißt ausgesondert für Gott. Manchmal, ich habe meine Frau in einer Bar kennengelernt, wo ich der Barkeeper war, und wir gehen auch heute ab und zu in eine Bar. Und wenn dann die anderen dabei, ich kenne ja da alle, ich wohne ja in dem Dorf, ich wohne immer noch im Haus, wo ich geboren bin, und da sind nur 2000 Leute, die kenne ich auch alle und sie mich noch mehr. Und wenn jemand so 5 Bier hat, dann sagt er, da ist ja der Heilige. Dann sage ich aber, besten Dank fürs Kompliment. Du hast erkannt, ich bin ausgesondert für Gott. Super, dass du das erkennst. Ein Heiliger ist ein Ausgesonderter für Gott. Und was Paulus hier tut, er erinnert die Christen in Korinth, dass sie geheiligt, ausgesondert sind in Christus Jesus auf dem Grundlage der Gnade. Das heißt, Paulus gibt diese Christen nicht auf. Er geht nicht zurück zum Gesetz. Aber er erinnert sie, das zu leben, wofür Gott sie geschaffen hat. Und du musst mal lese mal ganz langsam die ersten 9 Verse durch. Da erwähnt Paulus 9-mal in diesen paar Versen, 8-mal den Namen Jesus Christus. Wisst ihr warum? Wir lesen später, sie haben sich auch wegen der Gaben des Geistes zerstritten. Und sie haben sich verloren in den Gaben des Geistes. Und Paulus erinnert sie, kommt zurück zu Jesus Christus. Er gibt euch die Gaben. Aber verliert euch nicht in irgendetwas anderes als in Jesus. Und sie haben vergessen, dass der Heilige Geist in erster Linie Menschen auf Jesus hinweist. In den ersten 7 Versen lesen wir 3-mal das Wort Gnade. Paulus geht nicht zurück zum alten Bund, keine Minute. Er bleibt am Evangelium und er erinnert sie, an Christus zu stehen, mit ihm zu leben. Und mein Lieblingsvers ist Vers 9, wo Paulus sagt, Gott ist treu, ihr nicht, aber Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, wozu? In die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Er erinnert sie, wozu sie als Heilige berufen sind, nämlich in die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist unsere Berufung. Gnade ist das Geschenk Gottes, um wegzukommen von Sünde, von der Trennung von Gott. Und Gnade befähigt uns wieder mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Gnade ist kein Freibrief, um zu sündigen. Genauso wenig, die meisten von euch haben einen Führerschein, nehme ich an. Dein Führerschein berechtigt dich, Auto zu fahren. Aber er gibt dir keinen Freibrief, Unfälle zu haben. Natürlich, mit deinem Führerschein kannst du Unfälle haben. Mit deinem Führerschein wirst du wahrscheinlich einen Unfall haben. Aber der Führerschein gibt dir nicht das Recht, Unfälle zu haben. Sondern der Führerschein gibt dir die Freiheit, mit anderen Autofahrern in Rücksicht zueinander dich auf der Straße zu bewegen, aufeinander Acht zu geben. Und genau das ist Gnade. Gnade ist kein Freibrief, um zu sündigen, sondern Gnade gibt uns die Freiheit, in der Gemeinschaft mit Jesus als freie Menschen zu leben. Und darum möchte ich dich fragen, oder dich daran erinnern. Du bist ein Heiliger, egal wie es dir gerade geht, egal wie du gerade lebst. Du bist ausgesondert, um jeden Tag mit Jesus zu leben. Das ist deine Berufung. Ihr seid berufen worden in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus. Es ist ein Leben, das von Liebe bestimmt ist und Freiheit. Und Freunde, danach sehne ich mich. Mehr als nach allen anderen Dingen der Welt. Und mit Gottes Hilfe sollten wir dieses Leben immer wieder neu wählen. Das ist normales Christsein. Ich möchte jetzt noch gemeinsam beten und darin einfach dieses Gebet sprechen. Und kannst es in deinem Herzen mitsprechen, wieder zurückzugehen zur Gnade, die uns befreit, ein Leben mit Jesus zu leben. Vielleicht stehen wir dazu auf. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns in Jesus Christus gezeigt hast, wie gnädig du bist. Dass du ein liebender, ein barmherziger, ein wohlwollender Gott bist. Du willst das Beste für uns und sonst gar nichts. Herr, du hast uns gerettet aus Gnade, um heilige Menschen zu sein. Menschen zu sein, die ausgesondert sind, um in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und in dieser Gemeinschaft zu leben, ist der Weg und das Ziel auch meines Lebens. Es ist ein Leben bestimmt von Liebe und Freiheit. Danach sehne ich mich, Herr. Das wünsche ich mir. Und mit Gottes Hilfe wähle ich jetzt dieses Leben aus Gnade über jeden anderen Lebensstil. So möchte ich mit dir leben, Herr, als begnadigter Mensch. Wir beten noch in der Stille weiter.